Meistergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das Spielleiten, das schwarze Auge und Wildnisleben. Folge 57, heute mit dem Thema Der Jäger oder die Jägerin als Heldentyp im schwarzen Auge und darüber hinaus. Hallo zusammen da draußen, ihr lieben ZuhörerInnen, und willkommen zu einer neuen und weiteren Folge der Meistergespräche. Heute mit einem besonders passenden Thema zum grünen Frühling, denn ein spezieller Heldentypus, der oft in Wald und Wiesen, aber nicht immer, dort zu finden ist. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich die lieben Menschen begrüßen, die heute mit mir über dieses Thema quatschen. Da wäre einmal die liebe Josi.
Grüße.
Und als Überraschung ein Gast, nämlich der liebe Thomas, ist heute bei uns im Podcast mit dabei. Hallo Thomas, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Ja, wir freuen uns sehr, endlich mal einen Gast dabei zu haben. Daniel ist heute entschuldigt, wird vermisst, aber wir sind ja dann umso froher darüber, Thomas, dass du uns auf diesem Weg heute mal begleiten darfst. Bevor wir in das Thema einsteigen, kommt die Frage, die ich immer stelle, nämlich, was war denn euer Rollenspiel oder artverwandtes Highlight der letzten Zeit?
Ich glaube, wenn ich darf, würde ich direkt mal das Mikro an mich nehmen. Ich habe darüber im Vorfeld schon nachgedacht, ich kenne ja diese Frage und habe zwar ein Rollenspiel-Thema, aber es hat nicht direkt etwas mit aktivem Rollenspiel zu tun. Und zwar geht es bei mir darum, dass mein Highlight die letzte Feedback-Runde nach einer City of Nightmares-Runde war. Ich habe mich nämlich endlich getraut, also ich leite das Setting, ich bin Spielleitung dabei und ich habe mich endlich getraut, etwas anzusprechen, was mir schon länger auf der Seele lag. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Entwicklung der Charaktere im Spiel, also die Art, wie ernsthaft oder eben auch nicht ernsthaft sie gespielt wird, hat für mich das Setting ein bisschen geschmälert in der Vorfreude. Um das mal in einem Satz auszudrücken, ich hatte total tolle Ideen und dachte, wenn ich die in dieser Runde spiele oder in einer bestimmten Konstellation spiele, verschwende ich meine Ideen. Das tut mir unfassbar weh, auch in dieser Härte das zu sagen. Aber positiv hervorzuheben ist wirklich diese Feedbackrunde. Ich habe mich das getraut anzusprechen. Ich bin aber meinen Schatten gesprungen, habe Feedback gegeben und habe wirklich schöne Reaktionen bekommen. Und wir feilen jetzt daran, wie man gemeinsam, um wirklich alle Bedürfnisse für ein schönes Rollenspielerlebnis auch mit abzudecken, wie wir das hinbekommen, sei es, dass man, also dass ein Spieler denkt zum Beispiel über einen anderen Charakter nach, ein anderer hat gesagt, oh okay, dann passt das Setting vielleicht doch nicht für mich, aber ich spiele deine anderen Settings mit. Oder auch ich, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt so eine ganz krasse Runde vorbereitet, wer mich kennt, das ist eine Vorbereitung in Anführungsstrichen, so eine ganz tolle Runde halt im Kopf habe, dass ich die dann halt speziell ausschreibe, dass man dann auch ein bisschen weiß, worum geht's eigentlich. Also passt das mit meinem vielleicht etwas ulkigeren Charakter oder muss da eine gewisse Ernsthaftigkeit rein? Da wir sind noch nicht durch, sage ich mal, mit der gesamten Planung, aber es hat einen richtig guten Anstoß gegeben. Da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt mit meiner Kritik bei meinen Spielern. Und das war also Kritik im neutralen Sinne. Und von daher war das ein sehr positives Highlight für mich.
Das ist ja mal eine schöne Erfahrung. Ein bisschen auf einer Metaebene unterwegs. Positive, konstruktive Kritik. Sehr schön. Danke, Josi. Thomas, bevor ich dich hier überfalle damit, dass du vielleicht etwas über dein letztes Rollenspiel-Highlight oder so erzählst, würde ich ja trotzdem dich bitten, da du unseren Hörern ja auch nicht bekannt bist, dich vielleicht einmal vorzustellen. Also fühl dich frei, das preiszugeben, was du möchtest, wer du bist, was du mit Pen and Paper zu tun hast, was du gerne spielst, auch andere Sachen.
DSA 3 ist eben schon gefallen. Damit habe ich angefangen tatsächlich, als ich noch in der Schule war. Ist lange her. Da haben wir uns dann nach dem Unterricht immer zusammengesetzt und fleißig DSA gespielt. Damals noch sehr würfellastig, wenig Rollenspiel, aber das entwickelte sich dann so mit der Zeit. Ich bin dann schnell von DSA zur World of Darkness gekommen, habe Vampire gespielt, Werwolf hauptsächlich. Hab dann DSA mehr oder weniger aus den Augen verloren, weil mit den zukünftigen Editionen die Regeln etwas zu kompliziert wurden. Und dann bin ich in die volle Regelkomplexität gestolpert, nämlich Shadowrun. Und bin seitdem sehr begeisterter Cyberpunk- und Shadowrun-Spieler.
Yeah. Du spielst also aktuell, spielst du Shadowrun und World of Darkness oder nur Shadowrun im Moment? Das heißt nur, aber Shadowrun,
ja. Von den Settings her ja, von den Regeln her nicht. Ich bin letztlich auch bei Fate gelandet und wir spielen sowohl Cyberpunk, Shadowrun als auch Fantasy-Settings dann mit dem Fate-Regelwerk. Was ich sehr erleichternd finde, gerade in der Shadowrun-Welt, dass man dann nicht mehr nachgucken muss, welche Softwarekapazität hat der Sensor meiner Kamera, sondern ist es logisch, dass der Sensor das kann oder die Kamera, oder wenn nicht, dann gebe ich einen Fade-Punkt dafür aus.
Ja, ich verstehe. Hast du auch das Cyberpunk-PC-Spiel gespielt oder bist du gar nicht so gamermäßig unterwegs? Doch, wahrscheinlich schon. Oder?
Doch, absolut, das habe ich gespielt. Und das ist auch tatsächlich mein Rollenspiel-Highlight der jüngeren Zeit aus der aktuellen Cyberpunk-Runde. Da bin ich Spieler und wir sind dabei, einen Serienmörder in der Dating-Szene von Night City zu stellen. Und mein Highlight an dieser Runde ist, dass die Spielleitung gut und immersiv die Infos raushaut, dass ich bis jetzt nicht weiß, ob das alles minutiös geplant ist, ob die NSCs komplett durchgestylt sind oder einfach nur improvisiert. Wir hängen gerade mitten an der Klippe quasi. Ich spiele den Sozialcharakter, der hat sich natürlich direkt ins Getümmel gestürzt. Und wir sind gerade an einer kritischen Stelle, wo sich mein Charakter mit einem anderen NSC oder mit einem NSC getroffen hat. Und dann die Info kam, wir suchen gar keinen Mann, sondern eine Frau. Und klar ist, mein Charakter sitzt jetzt mit der Mörderin in einem privaten Raum. Die anderen beiden sitzen draußen. Wir haben noch einen Hacker dabei und einen Scharfschützen. Und wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Ich schwitze die ganze Zeit, weil ich denke, ich möchte meinen Charakter gerne behalten. Der kann nicht kämpfen, der kann nur labern. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber es ist so gut im Detail vorbereitet. Es ist mein Highlight.
Danke dir, Thomas. Ja, ich mach's relativ kurz. Ich habe jetzt mit den Schwafelhelden, das ist jetzt ja noch nicht released, aber das Abenteuer der Streunhäuser Sterben zu Ende gespielt. Und das war natürlich ein tolles Highlight. Es ist ein schönes, überraschendes Finale geworden. So viel kann ich dazu sagen, aber schön trotzdem. Und dazu kann ich natürlich jetzt nicht mehr sagen, weil wenn diese Folge jetzt hier rauskommt, dann folgen die Folgen. Die letzten Folgen vom Streuner soll sterben noch, aber das war mein Highlight. Und dass meine am Tisch D&D-Runde bald weitergeht, ist auch ein kleines Highlight. Da freue ich mich auch. Bin ja großer Tischrunden-Fan und ja. Gut, apropos, dann fangen wir an. Unser Thema heute ist ein bestimmter Heldentypus aus DSA 3, nämlich der Jäger oder die Jägerin. Wir reden ja viel über DSA 3 im Speziellen und ziehen uns auch so ein bisschen was aus der Beschreibung raus, die bei DSA ja über den Jäger und die Jägerin uns präsentiert wird. Aber natürlich reden wir auch über diesen Tropus und diesen Archetyp allgemein im Rollenspiel. Also ich bin gespannt und ich nehme das vorweg, was Josi sonst immer sagt. Ne? Wenn ihr irgendwas habt, anmerken wollt, euch irgendwas einfällt, euch irgendwie eine ganz andere Meinung habt, scheut euch nicht, uns zu schreiben. Also Heldentypus Jäger bei DSA 3. Meine erste Frage, so ein bisschen, um mal das ganze Thema aufzubrechen. Was ist so euer erster Impuls, Gedanke, euer erstes Bild, wenn ihr an den Heldentypus Jäger denkt? Habt ihr direkt ein Bild im Kopf oder eine Figur oder ein Gefühl? Wie sieht es damit aus?
Ich habe das Wort leichtfüßig im Kopf. Wenn ich an einen Jäger denke, denke ich nicht an jemanden, der durchs Unterholz stapft, sondern jemand, der sich anschleichen können muss. Aber halt nicht auf diese diebische Art und Weise, wie ein Streuner das tun würde, sondern einer, der genau weiß, ja, wenn da jetzt das Laub so und so liegt und ich sehe hier ein bisschen Moosspitzen hervorluken, dann darf ich da den Fuß nicht draufsetzen, weil da werden getrocknete Zweige drunter liegen. Diese Art Leichtfüßigkeit. Mhm. Also naturverbunden.
Okay, ja. Thomas, was ist mit dir?
Das Wort in meinem Kopf wäre vielseitig. Ich habe mich beim Jäger sofort gefragt, was jagt er denn? Jagt Hasen, Rehe, ganz klassisch zur Nahrungsbeschaffung oder Menschen, Monster? Das könnte man ja auch jagen und unter Jagen verstehen.
Absolut, ja. Interessant. Da kommen wir ja bestimmt noch drauf, was für Arten von Jäger es denn geben kann. Aber sehr gut. Sehr gut, ja. Eine schöne Vielseitigkeit ist auch schön. Finde ich ganz interessant, weil wir haben noch einige Meldungen aus der Community bekommen, die genau das anprangern, dass sie so Vielseitigkeit beim Jäger eher nicht verorten. Deswegen ist es ja umso interessanter, dass du das direkt so aufbrichst. Ich denke beim Jäger an den klassischen so Einsiedlertyp, so Richtung Aragorn am Anfang der Herr der Ringe. Später wird er ja nicht wirklich zum Einsiedler, als der König wird, aber ich meine am Anfang. Und was ich mit so einem Jäger verbinde, und das liegt daran, dass so die Romane und Geschichten und Fantasy-Serien, die ich gelesen habe, da sind die Jäger oft so Eigenbrötler, aber aus gutem Grund. Also, weil sie irgendwie schlechte Erfahrung gemacht haben am Hof oder vielleicht nicht zurechtkommen mit irgendwas oder ein dunkles Geheimnis haben. Und für mich ist der Jäger eher so ein bisschen so ein mysteriöser Charakter. Also warum zieht er sich zurück? Ja, das ist so ein bisschen meine Assoziation damit. Also wir haben alle ganz unterschiedliche. Finde ich ja schon mal spannend. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter mit der ersten Assoziation. Was so für berühmte Figuren an Jägern fallen euch ein, an die ihr so denkt, aus Filmen oder Fernsehen oder Computerspielen? Habt ihr da so Figuren, wo ihr sagt, wenn ich den spielen würde bei DSA oder woanders, wäre das Heldentypus Jäger? Habt ihr da was? Aragorn hatte ich jetzt ja schon gesagt. Ich finde, der ist ja schon so ein bisschen weitläufermäßig Jäger. Habt ihr noch was?
Meine erste Assoziation, obwohl er wahrscheinlich Schurke gemulticlassed hat, wäre Robin Hood.
Sehr schön. Robin Hood ist eine super Assoziation. Ich finde, das ist ein bisschen greift, ein bisschen das auch, was du gesagt hast, Thomas, was man alles jagen kann. Ich finde, der Predator ist eine wunderbare Jägerfigur, weil der ja auch echt cool ist. Muss man ja sagen, ne? Finde ich eine wunderbare Version davon. Ich meine, ist bei DSA 3 jetzt schwer zu spielen, aber jetzt grundsätzlich kann man das natürlich auch machen. Josi, hast du noch jemanden, der dir einfällt?
Ich habe gerade so ein, zwei von euch inspirierte Mitschriften gemacht und ich werfe mal einerseits den Jäger aus Schneewittchen ins Feld, aus dem Märchen, der ja auch eine recht bedeutende Rolle spielt, und den Witcher, Geralt von Riva, als Monsterjäger.
Auch wunderbar, ganz fein. Der fällt mir direkt auf und ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist für die Allgemeinheit oder ob das an uns liegt, ist ja schon eine tendenziell öfter männlich gelesene Figur, ne? Der Jäger. Jetzt im Vergleich vielleicht zu anderen Heldenfiguren, also finde ich, so die klassische Assoziation ist ja schon eher dieser brummbärtige Kerl, so, ne? Weil mir fallen jetzt zum Beispiel an Jägerinnen, also Kriegerinnen ja, Xena oder so, aber jetzt Jägerinnen, schwierig.
Auch da fällt mir sofort Aela oder Alea aus Skyrim ein, der Gefährten, die eine sehr begabte Jägerin ist.
Sehr schön, danke. Dann hast du die Statistik jetzt wieder bereinigt. Ja. Mir ist es gerade nur aufgefallen. Was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel am Tisch sitzt, ja, ihr seid jetzt ja Meister und Meisterin und es wird darüber nachgedacht, ja, welchen Heldentyp soll ich nehmen? Soll ich den nehmen? Was soll ich spielen? Ich habe noch nie DSA gespielt oder ich kenne mich nicht aus. Wem würdet ihr den Jäger vorsetzen? Also für welche Art von SpielerInnen würdet ihr sagen, eignet sich das oder auch nicht? Gibt es da irgendeine Passform für euch zuerst mal als ersten Gedanken?
Als ersten Gedanken würde ich den Jäger oder die Jägerin, glaube ich, nicht neuen SpielerInnen empfehlen, weil die Figur schnell dazu verleitet, in eine bestimmte Subrolle oder ein bestimmtes Tätigkeitenfeld irgendwie zu rutschen. Und ich würde mich immer freuen, wenn ein Jäger oder eine Jägerin entsprechend ein bisschen Mystik oder Geheimnis mitbringt. Und ich glaube, das so aufzuspannen ist nicht allzu anfängerfreundlich. Also heißt nicht, dass man nicht die Herausforderung annehmen darf. Aber ich glaube, es ist schwierig, eine Jägerin gut zu spielen.
Okay, ja. Also kein Anfänger wäre so dein Credo erstmal.
Ich möchte es niemandem vorenthalten. Ich glaube, ich würde es nur nicht so intuitiv empfehlen.
Okay. Interessant, weil Corny, alias Greifax von den Schwafelhelden, hat eigentlich quasi das Gegenteil gesagt. Ach. Er hat nämlich, ja, aber aus einem bestimmten Grund, der quasi aus der anderen Richtung kommt. Und er meinte nämlich, prinzipiell braucht man für einen Jäger, zum Beispiel bei DSA 3, nicht viel Lore und Hintergrundwissen und muss sich nicht in komplexe Hintergründe einlesen, Liturgien, Fremdsprachen, Zauber und so, sondern kommt an sich erstmal mit einer Basis, in dem man sich gut und schnell hineinversetzen kann. Also ich glaube, was er meint ist, von diesem Aspekt aus gesehen, ist es anfängerfreundlich, weil man sagen kann, okay, der weiß nichts über die Politik, über die Region, über die Geschichte, über die weite Welt, wenn man den so spielt. Klar, wenn man das so aufzieht, kann man sagen, spiel mal einen Jäger und alles, was du nicht weißt, passt zu deiner Figur. Fehlt natürlich ja, auch die Mystik, aber ist natürlich dann sehr simpel angelegt.
So. Den Einsiedler-Aspekt kann ich da völlig verstehen, dass es einfach ist, da reinzukommen in den Charakter. Ich hätte bei neuen SpielerInnen immer das Bedürfnis, sie mit in das Gefüge der Gruppe zu integrieren und die sozial auch mit anzubinden. Und das finde ich bei einer Jägerin oder einem Jäger in Time eher knifflig.
Ich würde eure beiden Thesen mal verheiraten wollen, so in meiner, oder was heißt eure beiden? Henny, du hast ja deine Meinung noch gar nicht geäußert, du hast ja Cornys Meinung wiedergegeben. Also Cornys und Thomas Meinung verheiraten. Ich glaube, der Jäger kann für ein neues Rollenspielsystem als erfahrener Rollenspieler ein guter Einstieg sein. Also die Welt gemeinsam mit dem Charakter zu erkunden, finde ich super. Ne? Genauso dieses, okay, ich kenne die Welt nicht, ich habe auch durchaus schon Settings gespielt oder Welten, in denen ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe und ich habe mir immer Charaktere gebaut, mit denen ich zusammen die Welt entdecken konnte. Zum Beispiel so ein Fähnrich bei Star Trek zum Beispiel oder so, habe ich mal gehört. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Jäger, auch als ich mir dieses Cheat nochmal durchgelesen habe zum Jäger aus DSA 3, aus mir, ich glaube, Mantelschwert und Zauberstab ist das ja, der ist nichts für Rollenspiel-Neulinge, wenn man Wert legt auf Rollenspiel. Weil ich glaube schon, dass der sehr schwer sein kann zu integrieren. Also wenn jemand eine intuitive Begabung dafür hat, wunderschön. Glaub aber, dass es schwierig sein kann, wenn man den so auslegt mit, ja, ich bin halt nur brummig und Einsiedler und eigentlich nicht so menschennah und wenn man noch nicht gelernt hat, wie man auch so einem etwas vielleicht schwierigeren Charakter eine eigene Motivation mitgibt, mit einer Gruppe reisen zu wollen oder die Welt zu erkunden oder was auch immer. Und wenn man da noch ganz, ganz frisch ist, könnte ich mir das schwieriger vorstellen oder herausfordernder. Oder braucht man schon eine echt gute Gruppe dann, die einen mitnimmt und mit an die Hand nimmt quasi.
Also dann doch eher Skepsis beim Jäger für Anfänger. Ich kann mich teilweise anschließen. Bei mir ist es nämlich auch zwiegespalten. Der Jäger ist einsteigerfreundlich, weil er in seiner ersten Inkarnation, wenn man sagt, okay, ein brummiger Kerl im Wald so, sehr leicht zu lesen und zu spielen ist. Allerdings auch sehr eindimensional. Und für einen One-Shot ist ein Jäger, glaube ich, super. Ja? Aber die Frage ist, wenn du jetzt zum Einsteiger einen Jäger gibst und das ist das erste Aufeinandertreffen und der ist brummig und öffnet sich vielleicht ein bisschen und kennt sich aus, das wird auch, glaube ich, funktionieren. Nur die Frage ist, was bildest du diesem Einsteiger dann auf, was die Entwicklung des Jägers angeht? Weil das ist, glaube ich, noch eine größere Herausforderung, weil wo geht's hin, wenn du einen gestandenen Jäger hast? Klar, man kann sagen, man spielt jetzt einen 15-jährigen Gesellen, aber jetzt, ich sag mal, ein 43-jähriger, brummiger Jäger, der da im Wald sitzt, das ist schwer, das weiterzuentwickeln, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Jungkrieger oder einem Söldner oder einem Novadi, da kannst du auch immer was andichten, was den motiviert. Und bei Jägern finde ich das schwieriger. Also ich glaube, es ist einsteigerfreundlich, aber auch nur kurz. Und man kommt irgendwann an die Grenze, was man damit machen kann. So, ne? Finde ich beim Seefahrer auch. Ist auch so ganz leicht zu spielen, wenn man einen Abend den spielt. Aber halt in der Kampagne schwierig. Gucken wir mal weiter. Dann bröseln wir den Jäger mal auf. Komm her, kleiner Jäger. Du wirst jetzt aufgebröseln. Oder Jägerin. Ja, oder Jägerin. Wir bröseln an allem rum. Also.
Klingt echt ein bisschen.
Brösel sind auch eher im Bäckerhandwerk, glaube ich.
Bröseln?
Ja. Ja, so Brösel von Kuchen oder so. Ich kriege schon wieder Hunger.
Hast du keine Brösel rumliegen? Das Wort ist auch schön. Ich habe das Wort Brösel jetzt inflationär irgendwie 600% öfter benutzt als den Rest meines Lebens.
Ich werde ganz bröselig schon.
Ich werde ja auch, genau. Der Brösel-Podcast. Wir müssten eigentlich Werner Brösel einladen. Der hieß doch Brösel, oder? Der Werner. Gut, egal. Klempner ist ein anderer Heldentyp. Also, Klempner, wie Werner. Ist egal, komm. Also, fangen wir mal beim Äußeren an, vom Jäger. Würdet ihr sagen, wenn man den jetzt baut, die Figur, wie würdet ihr da den Ansatz machen? Auch als Meister vielleicht den Tipp geben, wie man so einen Jäger erschafft. Also im Mantelschwert und Zauberstab, das Regelbuch, wo die Heldentypen drinstehen, steht, dass die Kleidung zweckmäßig ist, braun, grün oder in Pelz gehalten oder Leder wahrscheinlich gehalten. Also so, wie man sich das klassisch vorstellt. Würdet ihr das so unterschreiben, dass das so das klassische, die Jägerfigur ausmacht?
Ich glaube, es macht Sinn, dass wenn ein Charakter die meiste Zeit in der Natur verbringt, er auch Dinge aus Naturmaterialien hat.
Ja, wenn es dieser Jäger ist, dann ja. Wenn es zum Beispiel der Haus- und Hofjäger des Königs oder des Barons, Herzog, sonst was ist, dann könnte er natürlich auch die Gewandung seines Herrn tragen, also die Dienstgewandung quasi. Jagdkleidung, ganz klassische Jagdkleidung.
Aber man ist schon eingeschränkt. Ne? Schwere Rüstung wird einfach völlig, oder so eine riesen Streitaxt oder so, passt alles nicht. Ne? Also schon eher Dolche, Bögen, schon ein bisschen, ja, gut. Trophäen, das Stichwort fand ich ganz interessant. Da könnte man zum Beispiel auch wirklich viel mitmachen, finde ich. Also auch sozusagen, wenn man den Charakter erschafft, aber auch später im Spiel, dass man sich von den Gegnern was mitnimmt oder abschneidet. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Ork spielt, ne? Weiß nicht, wenn es Ork-freundliche Gruppen gibt.
In DSA?
Ich glaube, ja, vielleicht so als One-Shot könnte man das mal machen oder als kleine Mini-Kampagne, ne? Ich meine, es gibt ja Orks auch, die durchaus mit Menschen zusammenleben, mit DSA und Goblins und Achats, also Echsen. Was ist mit der Ausrüstung von einem Jäger? Was würdet ihr sagen? Was macht ihn aus? Was gehört dazu? Was ist wichtig vielleicht für das Spiel des Jägers?
Eine Überlebensausrüstung, also eine Naturüberlebensausrüstung im Sinne von ein bisschen so MacGyver-mäßig vielleicht, hat immer eine Angelschnur dabei, mit der man sich aber notfalls auch, weil die so stabil ist, irgendwo abseilen kann. Keine Ahnung, so ein Mini-Haken, den man irgendwo reinschlagen kann. Kleine Metallspirale, die man als Falle auslegen kann oder auch als, keine Ahnung, Halterung irgendwo anders, um noch was aufzuhängen. Also irgendwie so ein bisschen Tools zum Wildnisüberleben. Abgesehen von Waffen natürlich.
Und die Waffen wären deiner Meinung nach Bogen, Dolch, sowas?
Es kommt drauf an, was das für ein Jäger ist. Auf jeden Fall ein Fernkampf, würde ich sagen. Ja, Fernkampfwaffe, also klassisch Bogen. Armbrust sehe ich jetzt weniger. Maschinenpistole, vielleicht im anderen Setting.
Ja, ich würde auch noch so, also ich finde, das ist ja ein bisschen was, Thomas, was du gesagt hast, diese Vielseitigkeit. Ich finde so Jäger, der hat immer alles dann dabei, der hat dann ein Kirschnermesser, ein Schnitzmesser, alles, kann alles immer sofort, alles in der Wildnis zumindest dabei. Würdest du sagen, an Ausrüstung, da gehört noch was dazu beim Jäger?
Ja, ich hänge tatsächlich an Josies letzten Punkt von dem obersten Jäger bei Hofe oder so etwas. Die Standestabelle, glaube ich, von dem Jäger im Buch hört bei mittelständisch auf, ne? Also Bauern, Jäger, ich glaube Wildhüter steht noch dabei. Und was Höheres ist gar nicht vorgesehen. Und das finde ich voll schade. Weil man hat sofort, oder ich habe sofort dieses Bild vor Augen von dem selbstgebauten Bogen und die Pfeile selbst hergestellt. Aber warum nicht ein Jäger aus dem Horasreich mit einem Ballester, der zur Fuchsjagd ruft? Das könnte man auch gut machen.
Ja, das stimmt. Das ist interessant. Ich glaube, was du da angesprochen hast, ist so ein bisschen, bei DSA 3 sind ja so ein bisschen die Professionen und die Kulturen so durcheinander gewurstet. Und der Jäger ist, glaube ich, so sehr, ich sag mal, eurozentrisch angelegt. Weil ich würde zum Beispiel sagen, dass der klassische Jäger im Mittelreich vom Stand eher niedriger gelesen wird als zum Beispiel ein Jäger bei den Waldelfen. Ich glaube, ein Jäger bei den Waldelfen könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Prinz sein könnte. Ich meine, die haben jetzt keine Adelshierarchie, aber zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr hoch in der Hierarchie und trotzdem Jäger. Während das im Mittelreich vielleicht doch eher so, ne, sag ich mal, der Waldheidi ist, so der so ein bisschen die Drecksarbeit macht. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen auch der Hund begraben, ne, dass der Jäger, so wie er da beschrieben wird, immer so ein bisschen so der Waldfuzzi ist. Oder würdet ihr das anders sehen?
Ich stimme dir völlig zu. Man geht irgendwie davon aus, dass Waldelfen sowieso auch Jäger sind. Merke ich gerade. Das ist gar kein Alleinstellungsmerkmal. Aber ja, wenn man im Mittelreich ist, dann braucht man den Waldfuzzi. Ja.
Ja, ja. So ist es. Der Waldfuzzi. Lass uns doch mal, wir kommen die ganze Zeit auf dieses Problem in Anführungszeichen. Und lass uns doch mal die Frage vorziehen, welche Arten von Jägern, abgesehen vom klassischen, in grün gekleideten, langhaarigen, bärtigen Mann, ja, Jusi freut sich darüber, gibt es noch? Also was würde euch so als Alternativen einfallen, wenn man sagt, ich möchte einen Jäger spielen, aber den Heldentyp, aber einfach mal eine ganz andere Figur draus machen? Was habt ihr für Ideen oder was fändet ihr mal interessant?
Den Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones.
Ist auch ein Jäger, ein Archäologe, stimmt. Ja. Wäre das Jäger als Heldentyp?
Ich glaube, das ist mehr ein genereller Abenteurer.
Abenteurer, den gab es bei DSA 1, den Abenteurer.
Ja.
Und zu schlecht war es für alles andere.
Ja, genau deswegen.
Glaub, ich schmeiß mal wen rein, den ich in einem völlig anderen Rollenspielsystem ziemlich im Herzen trage. Wie wär's denn mit einem Menschenjäger oder Kopfgeldjäger? Ja, ich weiß, es geht eigentlich eher in die Söldnerrichtung, aber vielleicht könnte man das trotzdem irgendwie verheiraten.
Ja, absolut. Finde ich, ja, weil die Methodik ist ja ähnlich. Kopfgeldjäger könnte ja, bitte, Josi.
Man bekommt Geld für Köpfe. Und ob man die jetzt, sage ich mal, eher klassischer im Nahkampf wie beim Söldner oder eher klassischer im Fernkampf mit Pfeil und Bogen wie bei einem Jäger, wenn wir jetzt mal nur auf die Waffen gehen, umsetzen würde. Ja, warum nicht?
Ja, ich finde das eine gute Idee.
Ist der Unterschied dann im Zielgebiet, im Terrain, dass der Jäger mehr in der Wildnis operiert und der Kopfgeldjäger in dem Sinne mehr in besiedelten Gebieten, wenn er als Söldner ausgelegt ist?
Ja, wobei ich mir auch so ein, also einen echten Jäger als Kopfgeldjäger, aber nicht Söldner, auch in der Wildnis vorstellen könnte. Für Spezialaufträge, Verfolgungsjagden, jemand überhaupt erstmal aufspüren, der sich abgesetzt hat in die Wildnis oder so.
Ja.
Ich dachte an Spurenlesen nämlich dabei.
Ja.
Was Aragorn ja zum Beispiel sehr gut kann.
Ja. Ich finde, die Frage ist total interessant, die du stellst, Thomas, weil was wird dann diese Person zum Jäger machen, wenn er ein Kopfgeldjäger in urbanen Gebieten ist? Und ich glaube, man müsste dieses Mindset, das ein Jäger hat, dann auch durchbringen. Zum Beispiel, wie lauert man seine Beute auf? Weil ich glaube, die Grundphilosophie ist ja auch in Stadt und Wald ähnlich. Wo hält das Ziel sich auf? Wie nähere ich mich dem Ziel? Wie locke ich es an? Sprich, in der Wildnis vielleicht mit Beute oder in der Stadt vielleicht mit Gold, wenn es halt ein Dieb ist. Und wenn man dieses Mindset schafft, als Jäger im urbanen Setting sozusagen auszuspielen, dann kann man trotzdem diesen Jäger darstellen, ne? Der dann halt immer auf der Hut ist, lauert, aufmerksam ist und alles so mitkriegt, auch in den Tavernen. Das finde ich schon sehr spannend, ein Kopfgeldjäger.
Und ich finde, ein Jäger handelt, ja, weise ist ein großes Wort, aber durchdacht. Und nicht jeder Söldner ist Herr seiner Impulse, schätze ich. Zumindest so im klischeehaften Bild in meinem Kopf gerade, das sich so formiert.
Das stimmt. Würdet ihr sagen, also ein Jäger ist denn... Ja, bitte, Thomas, sag.
Ich würde von einem Jäger oder einer Jägerin erwarten, dass die Sprache was mit Natur zu tun hat und der zwischendurch so Weisheiten droppt. Du kannst nicht schneller laufen als der Hase.
Sowas. Ja, ist richtig.
Sei der Igel.
Ja. Genau, sei der Igel. Das ist eine interessante Frage jetzt, Jäger und Söldner. Also wir vergleichen ja da nicht immer direkt so die Heldentypen, aber jetzt haben wir es ja angesprochen. Ich finde, so die klassische Jägerfigur, du hast ja selbst Robin Hood angesprochen, der ja quasi außerhalb des Gesetzes ist, aber trotzdem sehr moralisch hoch angesülzt ist, ja. Ich habe mit einem Jäger immer so die Assoziation als ein guter, moralisch verankerte Person. Kann ich mich nicht von freisprechen. Im Gegensatz zum Söldner. Könnte man denn einen Jäger spielen, der unmoralisch ist? Weil ich denke immer, der ist im Wald und beschützt die Natur oder ist halt quasi das natürliche Gleichgewicht und wie auch immer und ist weise oder hat, ne, so. Seht ihr das auch so? Findet ihr, ein Jäger ist eigentlich immer so ein bisschen so ein, wie so ein alter Indianer oder so? Ich finde, die haben so einfach diese Couleur so.
Also mein erster Gedanke dazu war auch so, ja, bin ich total bei dir. Der ist für mich auch eher gut, aber nicht ausschließlich. Ich kann mir auch einen total klassischen Jäger vorstellen, der aber in seiner wilden Sturm- und Drangzeit in der Jugend totale Scheiße gebaut hat. Warum auch immer, der hat sich total verspielt und musste fliehen in die Wildnis und ist zwangsweise Jäger geworden, trägt aber die ganze Zeit diese Schuld mit sich rum und will Rache nehmen. Muss aber im Verborgenen bleiben, weil wenn er geschnappt wird, ist er tot, so ungefähr. Hätte dann plötzlich eine ganz andere Gesinnung. Aber trotzdem bin ich bei eher ein Guter. Ne, der Jäger aus Schneewittchen und so.
Oder Robin Hood halt, ne? Ja.
Ich frage mich aber, welche Gesinnung du dann dem Predator zuschreiben würdest.
Das kommt drauf an. Habt ihr den neuen Film gesehen, Badlands? Da ist er ja die Hauptfigur. Aber ja,
und ist er da ein Guter?
Ja, es ist halt aus seiner, der Film ist halt aus seiner Perspektive, das ist natürlich dann die Frage. Aber ich fände es schwierig, einen Jäger zu spielen, der, ich meine, bei DSA 3 ist eher als System nicht dafür ausgelegt, Bösewichte zu spielen, finde ich per se. Aber der Jäger, zum Beispiel ein Söldner, könnte man so ein bisschen abgewichster spielen als ein Jäger, finde ich. So. Und ich glaube, dass selbst wenn man so einen desillusionierten Jäger spielt, so einen, der sich zurückgezogen hat und so, mein Krieg ist vorbei, so Rambo-mäßig, weißt du, so. Ich glaube, auch der entwickelt sich dann irgendwann dazu, dass er dann doch sagt, ja komm.
Also eine gewisse Friedlichkeit in der Jagd, ist das der Unterschied, auf den du anspielst?
Ja, ich weiß es auch selber nicht genau. Ich glaube, ich unterstelle Menschen, die sich halt von der Zivilisation fernhalten, eine höhere moralische Gesinnung im Fantasy. Einfach weil, also weiß ich nicht, vielleicht.
Weil die Zivilisation uns alle verdirbt.
Wenn wir jetzt mal zu den Fähigkeiten kommen von einem Jäger, wie würdet ihr die ausgestalten? Die sind ja so teilweise vorgegeben, in der Stufe 1 oder Stufe 0 auf 1 bei DSA klassisch natürlich Bogenschießen, Fallenstellen, Schleichen, Spuren lesen und so weiter oder Fährtensuche ist natürlich hoch dabei. Was würdet ihr denn noch steigern und wie würdet ihr einen Jäger entwickeln können? Gibt es überhaupt andere Möglichkeiten außer das, was man sich so vorstellt? Was würdet ihr nicht tun, vermeiden?
Ich erinnere mich spontan daran, wie wir eine Jägerin in die DSA 3-Runde bekamen, was ist ewig her, und wir ab da immer dafür sorgen mussten, dass wir Nahrung hatten. Das war vorher niemals ein Thema. Wir waren einfach immer irgendwie auf magische Art und Weise satt und mussten ja auch nie zur Toilette. Aber dann kam die Jägerin und es war ein, ja, ihr sitzt im Wald. Was esst ihr jetzt eigentlich? Und ich habe einen Magier gespielt und habe gedacht, ich esse mein Buch. Und ab da ging es um die Nahrungsbeschaffung. Also Nahrungsbeschaffung ist wahrscheinlich einer der übergeordneten Skills oder der Skillrichtungen von einer Jägerin oder einem Jäger.
Ist übrigens für die MeisterInnen da draußen ganz interessant, wenn ihr einen Spieler habt, der einen Jäger spielt, dann ist es immer ganz gut, mit dieser Spieler oder Spielerin vorher zu sprechen, welche Aspekte dieses Berufsstands, die ausspielen möchten, dass ihr euch darauf vorbereitet. Weil ich hatte zum Beispiel auch mal eine Medica, also Zoe hat mal in unserer Tischrunde eine Medica gespielt, die wollte die ganze Zeit Pflanzen und Kräuter sammeln. Und dann musste ich nur aufgrund dieser Figur, was ich auch gern gemacht habe, aber dieses ganze Wissen mir dann draufziehen. Und beim Jäger würde ich auch sagen, also klar, obliegt auch ein bisschen Verantwortung den SpielerInnen, aber befasst euch nochmal mit Fallenstellen, welche Fallen gibt es, vielleicht welche Tiere sind dort, die man jagen und essen kann und das Fell abziehen kann, etc. Also finde ich auch einen schönen Aspekt. Wie mit der Nahrungsbeschaffung, Thomas. Carsten bei Facebook hat gesagt, apropos Nahrungsration, deswegen komme ich jetzt drauf, unser Jäger fing aus den toten Orks an, Rationen herzustellen. Als die anderen das merkten, fragten sie sich, was es die letzte Zeit zu essen gab.
Ehrlich.
So viel zum Thema, es gibt keine böse gesinnten Gruppen. Also ich weiß gar nicht, wie man das als Meister überhaupt zulassen kann. Also bei mir würde das, glaube ich, nicht gehen.
Hannibal Jäger.
Genau. Ja, ein Ork-Burger gab es dann.
Womit
ja,
wir wieder fast bei den Bröseln wären.
Josi, was wolltest du noch sagen zu den Fähigkeiten?
Hast
du noch
warte, ich hab's fast vergessen, was. So. Nee, ich möchte einmal noch kurz, sonst vergesse ich den Gedanken, mit dem, ja, man sollte mit dem Spieler absprechen, so was er denn quasi speziell auslegen möchte an den Fähigkeiten, was er speziell ausspielen möchte und so. Ich finde, gerade in der Jagd eines Jägers, was ja schon im Wort steckt, sollte man auch darüber sprechen, möchtest du einfach nur auf die Fähigkeit würfeln? Möchtest du das ausspielen und wie weit möchtest du das ausspielen? Weil es macht einen großen Unterschied, ob ich sage, ich lege Pfeil und Bogen an, oh super, ich habe toll gewürfelt, hat geklappt. Ja, du hast jetzt deine Ration über, okay, dein Pfeil siert und zack, du triffst den Hasen, perfekt, du kannst ihn an den Ohren packen und mit ins Lager nehmen und ihr habt ein Abendessen. Bis hin zu, der Spieler möchte vielleicht gerne, weil er vielleicht auch selbst Wissen darüber hat oder sonst was damit auch glänzen oder auch nicht, wie auch, also, ne, möchte ich jetzt niemandem in den Mund legen, halt dann wirklich im Detail zu beschreiben, wie der Hase vielleicht auch, ne, also, ich weiß noch nicht mal, was das heißt, meine Güte. Ihr wisst, was ich meine. Entbröselt wird.
Ausgenommen wird?
Okay. Danke, genau.
Ich bin bei den Skills über einen Satz gestolpert. Ich habe mir den aufgeschrieben. Aus dem Buch. Damit der Jäger sich seinem Herrn gegenüber zu benehmen weiß, ist vor allem Etikette vonnöten. Abgesehen vom durchscheinenden Patriarchat in diesem Satz. Damit habe ich nicht gerechnet.
Dann sind wir ein bisschen bei diesem Wildhüter oder Hofjäger da, ne?
Aber stimmt, so ein Einsiedlerjäger Jäger hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der weiß, vor wem er wie zu knicksen hat.
Der ganze Text ist auf Einsamkeit und Einsiedlertum ausgelegt und dann, bam, dieser Satz.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das greift aber ineinander wieder mit diesem typischen mittelreichischen, ich sag mal, mittelaltertümlichen Prinzip des Jägers, weil ein Jäger in dieser Zeit, in diesem Feudalsystem, ist ja immer Angestellter, weil du kannst ja kein freier Jäger sein, anders als bei den Nuwesen vielleicht, Novadis, Moas, was auch immer. Daran liegt das wahrscheinlich, dass du diesen Schliff haben musst.
Die werden halt vorher so herausgestellt, die Nuwesen und ähnliche sehr naturnahe Völker. Deswegen hat mich dieser Satz so überrascht.
Ja, stimmt. Finde ich auch überraschend. Hat der Jäger so, ich finde das aber eigentlich ganz schön, weil ich glaube, dass man einen Jäger so spielen kann, dass er davon gar nichts hält, von dieser ganzen Schmonsens-Etikette. Aber er muss dann, er hat da immer noch so quasi sein schickes Wams, hat er dann natürlich in seiner Jagdhütte und holt das manchmal raus dann und muss dann zur Hofe irgendwie gehen und so. Das ist schon ganz interessant. Ist eigentlich ein schöner Aspekt, ja. Ja, bei den Fähigkeiten des Jägers, ich finde, man ist da ein bisschen eingeschränkt am Anfang, ne? Weil es stimmt schon. Ich meine, ja, ist er in der Nähe vom Wasser, dann kann man dem ein bisschen das Angeln noch irgendwie drauf dichten, hat er vielleicht ein eigenes Boot, dann noch ein bisschen Holzbearbeitung und so, aber am Ende so viel kann man da nicht machen, Sternkunde vielleicht und so. Ich glaube, wenn, dann muss sich das irgendwie im Spiel entwickeln, dass der quasi, wenn er in die Abenteuergruppe kommt und dann weg vom Wald hin in die Dungeons und Städte und ins ewige Eis, dass sich dann so das ein bisschen ändert. Ich glaube, am Anfang ist man so ein bisschen eingeschränkter.
Oder man geht noch zusätzlich in die Richtung des Tiertrainers, der Tiertrainerin, weil ich glaube, Falknerei gibt es als Berufsfertigkeit, glaube ich sogar. Und es wird immer von einem Begleittier gesprochen. Gut, da sind die Regeln wahrscheinlich auch etwas unterschiedlich, je nach Gruppe und Edition. Würde eine Jägerin und ein Jäger immer etwas als tiernah betrachten und deswegen dem auch oder ihr diese Skills geben.
Viele, die zum Rollenspiel gekommen sind, von jungen Menschen, die World of Warcraft gespielt haben und dort den Jäger gespielt haben als Typus, wollten auch immer das vor allen Dingen machen, weil die das cool fanden, ein kämpfendes Begleittier zu haben. Da muss man natürlich immer gucken, wo kommt jemand her, so, was hat jemand für ein Bild von dem Jäger? Und kann man aber durchaus bedienen, also ich würde das gar nicht abtun, aber ich glaube, das ist dann auch Begleittier, ja oder nein. Aber das Begleittier ist auch noch ein Thema, da würde ich am Ende auch nochmal drauf zurückkommen. Ist ja auch so ein bisschen tricky, ne? Josi, hattest du einen Gedanken, den du loswerden willst? Sieht so aus, nämlich.
Ich habe einen Gedanken zu einer Frage, die garantiert noch kommen wird.
Dann sprechen wir mal über den Charakter des Jägers. Also, erstmal im MSZ wirkt es ja schon sehr grimm und zurückgezogen. Ich meine, die Zitate sind, glaube ich, leises Nicken und Kopfschütteln oder so. Ne? Also wirklich so richtig brummiger Bär so. Ja, wie seht ihr das? Also den Charakter eines Jägers, wie würdet ihr den erstmal darstellen und wie kriegt man das integriert noch, wie kriegt man das noch liebevoll oder sympathisch dargestellt und wie bricht man das dann auf als Spieler vor allen Dingen? Oder wie kann man quasi einen Steg bauen als Meister, damit die Figur so aus sich rauskommt? Also wie seht ihr das? Was ist so der Kern des Charakters und wo kann sich das hinentwickeln? Wie stellt man das dar? Was ist da so eure Meinung? Jetzt gehen wir deep. Deep Dive würde die AI jetzt sagen, aber wir können es ja trotzdem sagen. Noch ist es ja nicht von Google patentiert, das Wort.
Ich hatte ein bisschen gehofft, dass das die Frage ist, zu der Josie jetzt die Notiz raushauen kann.
Stimmt, nee.
Nee, aber ich kann trotzdem was schwafeln dazu. Ich habe das Gefühl, ein Jäger ist ernsthafter. Ich kann mir einen Jäger oder eine Jägerin nicht albern vorstellen oder unbedacht vorgehen, sondern jemand, wir hatten vorhin schon mal angesprochen und das Wort weise ist gefallen. Also weise nicht im altklugen Sinne, sondern erfahren, ein bisschen bodenständiger, ein bisschen ruhiger oder in sich ruhender. Das ist für mich eher ein Jäger. Vielleicht nochmal, wenn es noch ein sehr junger Jäger ist, ein bisschen ungestümer, aber trotzdem mit einer gewissen inneren Ruhe, so stelle ich mir das vor. Und dadurch kann auch das Brummige kommen, so dieses, es ist ja alles gesagt, dazu muss ich nichts mehr sagen. Oder jede Diskussion ist hier überflüssig, also nicke ich nur. Oder irgendwie sowas. Also so fühle ich das zumindest. Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Jägertypen, diese Jägerin so entwickeln könnte, irgendwann zu sagen, wie integriere ich sie oder ihn in die Gruppe. Jemand muss nicht viel reden, um aktiv Teil einer Gruppe zu sein. Es kann auch eine Person sein, die dabei ist und wenn es drauf ankommt, sich zum Beispiel vor die Gruppe stellt oder genau die richtigen Sätze zur richtigen Zeit sagt. Das ist für mich ein charakterisierter oder gespielter Jäger oder Jägerin.
Und doch sehe ich eine Jägerin freudvoll herumtollen mit der Hündin, die sie großgezogen hat und spielen.
Aber nur, wenn keiner zuguckt.
Oh, nur, wenn keiner zuguckt. Das heißt, es hängt von anderen Menschen ab. In menschlicher Gesellschaft eher ernst und straight, aber mit Tieren kann sie oder er aus sich herauskommen.
Ja. Henny?
Das ist aber ein wunderbarer Aspekt, weil ich glaube, dieser brummige Jäger, der vielleicht ein bisschen rabatzig ist und dann ganz zärtlich zum Rotkehlchen, ist ja auch ein wunderbarer Ton. So, und ich glaube, dass man dadurch auch ganz viele Facetten dann anspielen kann, nämlich wie geht der in der Natur um mit Tieren, Pflanzen, Bäumen und so weiter. Und was hält er von Menschen oder der Stadt? Ich glaube, da kann man das auch so ein bisschen gegenspielen. Das ist ein sehr schöner Aspekt, sehr schöne Idee, das mit dem Rumtollen mit der Hündin. Aber es gibt auch so Menschen, die sehr tierlieb sind, aber nicht so menschenlieb. Also das ist ja dann manchmal gar nicht böse, sondern auch eher so, dass man auf einer intuitiveren Art mit Tieren besser kann. So, das ist ja auch gar nicht von der Hand zu weisen. Ich finde, die Frage ist, wenn man dieses Brummige sieht oder dieses etwas vielleicht passiv empfundene, man kann dem auch so ein bisschen Fleisch auf die Rippen dichten. Ich finde nämlich, ein Jäger ist vor allen Dingen so stoisch. Also damit meine ich halt diese Akzeptanz von allen Dingen. Weil ich glaube, dass so ein naturverbundener Mensch so ein anderes Verhältnis hat zu Tod und Leben und Zeit und Vergänglichkeit. Wenn du einem Jäger zum Beispiel sagst, der jetzt irgendwo in einem Tal lebt und kriegt das mit, die Jahreszeiten und die Geburten und den Tod. Ja, in der Stadt, da passiert das und das, der Prinz sagt das und das. Dann sagt er, ja und, in 1000 Jahren macht das nichts. Das ist jetzt so ein bisschen eremitisch schon vom Ausmaß, aber ich finde, das kann man den auch andichten. Dass er sagt, die Natur bleibt und die Zeit bleibt und die Sonne geht sowieso immer auf. Und wenn man das so ein bisschen dahinter steckt, dann wirkt das Brummige dann vielleicht auch eher so ein bisschen diese Weisheit, die ihr angesprochen hattet. Ne? Dass es auch einen Grund gibt, dass den Sachen vielleicht nicht interessieren, weil er so das große Ganze in der Natur sieht, dieses Gaia-Prinzip. Und ich finde, da macht man es schon so sich ein bisschen gehaltvoller, als nur so klamaukig, grimmig zu sein. Ja, wäre auch eine Methode.
Die Parallele zum Stoizismus finde ich großartig. Da ist voll viel drin, was ich auch eben schon über die Jägerrolle so gedacht habe, so bis hin zum Fokussieren auf das Kontrollierbare. Ich mache ja nur das, was in meinem Radius liegt. Ich bin mäßig gegenüber der Welt und erdulde den Rest praktisch. Ja. Das finde ich einen guten Weg, ja.
Ein Stoiker. Könnte man ein bisschen dem Spieler vom Jäger einfach Marcus Aurelius Zitate so 10 Stück ausdrucken und dann soll er die einfach zitieren. Genau.
Alles ist endlich. Immer gut.
Also wie gesagt, Michael bei Facebook hat auch gesagt, wenn man sich die Beschreibung des Jägers durchliest, ist es sicherlich einer der unspektakulärsten Heldentypen überhaupt. Ja, kann man sich drüber streiten. Ich glaube, wir hatten dieses Thema, wie kann sich ein Jäger überhaupt entwickeln? Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und reden jetzt erstmal darüber, wie integriert man einen Jäger, der jetzt wirklich, wir reden jetzt mal vom klassischen Jäger, ins Abenteuer. Was sind so Hooks für Jäger, Gründe für Jäger, tätig zu werden? Oder sogar nach dem ersten Abenteuer weiterzuziehen mit den Helden. Das erste mag ja im Wald spielen und man muss den Plagegeist besiegen. Aber wenn die Helden dann weiterziehen nach Torval, um dort irgendwie im Schiff loszusegeln. Also was könnte so der Grund sein, dass Jäger zu Helden werden? Die Motivation? Was meint ihr? Also wie macht man das als Meister oder als Spielerin, das hinzukriegen? Ist das, was du über sagen
willst? Jawohl, ich habe da eine Notiz vorbereitet.
Darüber muss die Frage ja kommen, so viele haben wir ja auch nicht mehr.
Ja, weil ich weiß, immer wenn es um Heldentypen geht, haben wir irgendwann die Frage, wie integriert man Heldentyp X ins Abenteuer? Und ich habe mir gerade eine Idee aufgeschrieben, sogar schon fürs erste Abenteuer. Natürlich wäre es schön, wenn ein Jäger in eine bestehende Gruppe integriert wird, wenn es erstmal in der Wildnis spielt, damit er auch seine Fähigkeiten, Talente auch der Gruppe gegenüber beweisen kann vielleicht. Aber was ich mir auch vorstellen könnte, gerade wenn ein Jäger immer mit dem Hof verbunden wird, mit jemandem hierarchisch höheren, dass er an diesen Hof gerufen wird, um einen Teil seiner Jagd abzugeben, wie so eine Art Steuern. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt in DSA, um ehrlich zu sein, aber das kann man bestimmt irgendwie einbauen. Nach dem Motto, ich habe erlassen, dass alle, die auf meinem Grund und Boden und was hier alles mein Grund und Boden ist, jagen, haben mir einmal im Jahr das und das abzugeben. Und wenn der Jäger da ankommt, hat er das leider nicht dabei, weil vielleicht dieser Teil des Briefes gefehlt hat oder so. Und dann wird er, um diese Schuld abzugleichen, mit der Gruppe auf Heldenreise geschickt. Also ein bisschen zwangsweise in die Gruppe integriert, aber er muss dann irgendetwas für wen auch immer tun, um halt seine Schuld zu begleichen. Die Idee hatte ich irgendwie gerade.
Mein Gedanke geht in eine ähnliche Richtung. Henny, du hast eben die Trophäen angesprochen. Vielleicht die Neugier auf neue Trophäen. Es könnte eine Motivation sein, zumindest die Welt zu bereisen und sich ein bisschen in anderen Jagdgebieten herumzutreiben.
Ich glaube, Neugier steht auch so im MSZ irgendwo, ne? Als Wort oder als Stichwort, dass er neugierig ist. Ja, das stimmt schon. Also ich finde, so ein Jäger ist ja sehr naturverbunden. Ich als Meister finde es relativ leicht, vielen Abenteuern anzudichten, dass die Antagonisten dort so ein bisschen gegen die Natur handeln. Also das ist ja auch so ein Tolkien-Prinzip, ne? Dass die Bösen quasi das maschinelle, das zerstörerische Glied sind in der Balance. Und ich finde, das kann man halt auch einem Jäger andichten, ne? Dass er sagt, so, die zerstören die Welt oder das Gleichgewicht und so ein bisschen, ich finde, in die Richtung könnte man gehen. Das hat schon so einen leichten Kleriker- oder Mönch-Vibe auch, aber das würde ich machen. Ansonsten, was du gesagt hast, Josef, finde ich halt auch gut. Könnte halt auch sein, dass es eine Schuld ist. Es könnte auch sein, dass der Jäger was möchte vom Hof. Also nämlich, dass zum Beispiel ein bestimmtes Waldgebiet nicht abgerissen wird oder so, ne, weil er sagt, hier, da leben jetzt irgendwie die Fledermäuse oder so. Und dass dann gesagt wird, ja, dann musst du aber das und das machen, ne? Als Führer fungieren oder so zum Beispiel. Ja.
Ein Punkt, der auch noch im MSZ angesprochen wird, ist, dass einige Jäger ja schon auch im Wald quasi aufwachsen mit der Familie, also mit den Eltern, mit Geschwistern gegebenenfalls. Und ich sag mal, eine Familiengeschichte auch nur im Hintergrund ein bisschen einzubauen, kann ja auch sein, vielleicht ist der Jäger mit einer kleinen Jägerschwester aufgewachsen und die ist damals ausgezogen und er möchte gerne seine Schwester wiederfinden. Und deshalb sucht er. Und dafür muss er halt unterwegs sein, kennt sich aber in den Städten gar nicht so aus und braucht eine Gruppe. Ist dann also nicht, dass die Gruppe auf ihn angewiesen ist, sondern andersrum, dass er vielleicht auf die Gruppe angewiesen ist und dass sich daraus eine schöne Dynamik entwickeln kann.
Schöner Gedanke.
Das finde ich aber auch einen ganz charmanten Gedanken tatsächlich, weil es den Jäger sofort, weil es der Jägerin oder dem Jäger sofort eine Motivation gibt, mit der Gruppe zu interagieren.
Das finde ich auch noch ein bisschen schwierig. Ich finde ganz, ganz viele Motivationen, dass ein Jäger mit der Gruppe unterwegs ist, sind von außen bedingt. Also durch jemandem am Hof, der ihm einen Auftrag gibt, durch eine Gruppe, die ihn als Führer braucht, durch, also was auch immer, es sind ganz, ganz viele Motivationen, die von außen kommen und die dem Jäger kaum eine Wahl lassen. Und was ist denn die innere Motivation, dass er auszieht? Und das fand ich sehr, sehr schön, was ihr auch gesagt hattet, auch mit dem, ja, ich möchte vielleicht mal in eine andere Gegend reisen, ich möchte jetzt plötzlich alle Pflanzenarten einmal gesehen haben, ich möchte unbedingt einmal in meinem Leben einen, gibt es Schneeleoparden in Aventurien, einen Schneeleoparden sehen, also keine Ahnung, irgendwas halt so in diese Richtung. Das finde ich wäre was Inneres, aber auch halt dieses Familiending.
Oder sowas wie die Sage von Rufus dem Roten, der Jagdgründe hatte, die ihm dann genommen wurden von dem neuen Baron nämlich. Und er musste seine eigentlichen Jagdgründe verlassen.
Aber es ist wieder eine externe Motivation.
Hast du recht, das stimmt.
Philipp bei Facebook hat was geschrieben, er hat sehr viel geschrieben, danke dafür. Ihm geht es auch um die Darstellung, dieses grimmige Kopfschütteln, wortkarg. Und da hat er einen Gedanken, den finde ich ganz wunderbar. Und da möchte ich ein bisschen weiterführen. Also er hat gesagt, dass er halt wortkack ist und mit dem Kopf schütteln, aber genauso gut könnte das Gegenteil der Fall sein. Sobald er jemanden trifft, steht der Mund nicht mehr still, weil er endlich mal jemanden zum Plaudern getroffen hat. Da habe ich gedacht, das ist ein wunderbares Jägerprinzip, dass du einen Jäger hast, der überhaupt keinen Bock auf die Wildnis hat und sich danach sehnt, endlich mal in die Stadt zu kommen. Und das fände ich ganz wunderbar, weil das komplett auf den Kopf stellt. Der ist Jäger, der ist da, der kann das, aber der ist ein Riesenfan von der Stadt. Der hat da vielleicht von Garrett ein Poster hängen oder sonst was. Und das so ein bisschen wie Arthur Weasley, der von Harry Potter, der ja so ein Riesenfan der Menschenwelt ist. Das wäre doch mal auch ein super Konzept, dass er sagt, ja, endlich raus aus dieser scheiß Wildnis, ich will in die Stadt. Und er findet da alles ganz toll und wie das stinkt und dass es da Bier gibt. Und da wird er überfallen und sagt, oh toll oder so, keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja.
Und ich finde, das ist zum Beispiel auch, fand ich ganz toll, das hat für die Idee von Philipp, hat man das so ein bisschen aufgespielt, dass man da komplett in die andere Richtung gehen kann. Und dann ist der Einstieg auch leichter. Also
ein wunderbarer Klischeebruch, finde ich großartig.
Also, die Spieler da draußen, macht das mal und sagt, wie es gelaufen ist. Jetzt Thema Jagd und Pflanzen und so weiter. Habt ihr Tipps als Meister oder als Spielerin, wie man das ausspielt? Sollte man das ausspielen, auswürfeln? Würdet ihr immer eine Tabelle von Tieren zur Hand haben? Weil es ist ja immerhin ein Jäger oder eine Jägerin. Wie ist eure Meinung dazu?
Wie bei so vielen Dingen vorher drüber sprechen. Wenn meine Spielerin oder mein Spieler gerne möchte, dass es Zufallsbegegnungen mit Pflanzen gibt, habe ich immer gerne eine Tabelle dafür parat. Aber vielleicht geht es ja eher darum, was die Spielerin oder der Spieler darstellen und erleben möchte. Und das kann man dann vielleicht eher erzählerisch lösen. Das wäre mein Ansatz dafür.
Ja, Tabelle finde ich gut. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als eine Tabelle, je nachdem, was gewünscht ist oder auch wo man spielt. Ich sag mal, wenn man jetzt in einem ganz klassischen Wald, wie er auch hier irgendwo vorkommen würde, unterwegs ist, kann man sich noch überlegen, was findet man da so für, na gut, aventurische Pflanzen jetzt schon wieder nicht, aber auch für Tiere, die einem über den Weg laufen können. Aber sobald ich jetzt in Regionen bin, die nicht so bekannt sind, würde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen, was für tierische Wesen leben dort, wie heißen die speziellen aventurischen Pflanzen. Ich finde, das klingt immer sehr gut vorbereitet, wenn man mit so ein paar Fachbegriffen oder halt Fachnamen von der Fauna und Flora um sich werfen kann.
Wirselkraut, überall Wirselkraut.
Wirselkraut.
Oh ja.
Ja, es gibt ja diese Box Drachengreifen Schwarzer Lotus, finde ich zum Beispiel, da steht auch hinten eher sortiert nach Klimazone und Region, Tundra und so weiter, dann aufgelistet alle Tiere nach Seltenheit, wie selten, wie oft, wie ungewöhnlich. Wirklich, das sind so kleine Kolumnen, kann man sich dann rausschreiben. Vielleicht in manchen Regionen auch gucken, okay, welches Tier lebt da, wo man den Jäger oder die Jägerin so ein bisschen rauskitzeln kann. Ja, dann ist das zum Beispiel wirklich ein ganz, ganz seltenes Tier, das vielleicht selber die Heldengruppe jagt. Und dann gibt es halt wie so ein Showdown zwischen den beiden Jägern. Also sowas, finde ich, kann man gut machen. Aber ja, Thomas, du hast es ja auch gesagt, so eine Tabelle zur Hand haben ist immer, immer ganz gut. Da muss ich aber sagen, das ist ja was ich öfter auch sage. Bin ja schon ein Freund davon, dass man als Spielerin auch ein bisschen Arbeit dem Meisterinnen abnimmt. Also wenn du jetzt einen Jäger spielst, der auch wirklich viel jagen will oder Pflanzen suchen, Pflanzen zubereiten, Dinge konservieren, einlegen, was auch immer, dann investiere aber auch selber ein bisschen Zeit darin. Also, dass du gar keine Ahnung hast, was für Pflanzen in Aventurien wachsen, finde ich halt schwierig, wenn man will, dass das halt auch komplett bedient wird vom Meister. Also man muss nicht alles wissen, aber ist schon schön, wenn man jetzt einfach weiß, was ist so, muss ich sagen. Also gerne selber auch ein bisschen mitmachen. Ein Abenteuer für Jäger. Gibt es konkrete Abenteuer, die euch einfallen, die für Jäger geeignet sind? Und wenn nicht, für die von uns, die wenig DSA spielen, so allgemein gesprochen, was für Plots oder Storylines oder so würdet ihr sagen, bieten sich an für Gruppen von Jägern oder einen Jäger, weil man jetzt den highlighten will, den Charakter? Was sind so da eure Meinungen zu? Schöne Frage für die Community draußen übrigens. Wenn ihr dazu Meinungen habt, schickt uns eure Vorschläge. So, wer von euch hat eine Idee? Thomas oder Jusi? Jusi hat keine. Thomas hat, weiß ich nicht, hast du eine?
Also wenn wir die Jägerin und den Jäger highlighten wollen, dann können wir schlecht zum Maskenball nach Krangau reisen, fürchte ich. Dann müssen wir irgendwie was haben, wo man Spuren lesen kann. Das muss dann keine klassische Jagd vielleicht auf Wild sein, aber man sucht einen Verbrecher, der ist im Wald untergetaucht und da kann man genauso gut Spuren lesen. Es muss ja kein Tier sein. So banal das klingt, ein Jäger eignet sich sehr gut für eine Jagd.
Sehr, sehr pragmatisch gedacht. Ja, also bei DSA fällt mir ein, also es gibt den Zorn des Bären, da geht es ja um den Bären, der da auf 180 ist, und der Wolf von Winhal. Sind beides natürlich so ein bisschen Trickabenteuer, weil es geht nicht direkt um Tiere, aber der Aufhänger ist halt erstmal ein Tier so. Und ansonsten, ja, würde ich dir zustimmen, Thomas, man muss ein bisschen tricksen, dass man irgendwie irgendeinen Aspekt des Abenteuers so modifiziert, dass der Tourbereich des Jägers so ein bisschen mit einbezogen wird. Also selbst wenn es Goblins auf der Flucht sind, dann flüchten die halt durch das Gebiet des Jägers und der hat da voll die Schnauze voll oder so.
Oder ein amok laufender Druide, der Tiere beeinflusst, beherrscht, die dann die umstehenden Dörfer terrorisieren. So, das wäre vielleicht was für die ganze Gruppe auch. KämpferInnen hätten da was zu tun.
Ja. Wenn man geduldige Spielerin hat, könnte man auch den Jäger vielleicht so ein bisschen später einführen, weil ich finde, das ist auch ein klassischer Führercharakter oder dem man später begegnet, den man erst aufsucht, weil man ihn braucht, wie so ein Fährtenleser oder Pfadfinder im wahrsten Sinne des Wortes oder Ortskundigen. Kann man auch zurückstellen. Also wenn du jetzt einen Krieger hast und einen Magier und einen Streuner und einen Jäger, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, hey, der Jäger muss erstmal kurz Kaffee trinken oder die Jägerin, weil die kann man auch gut anheuern, finde ich dann, für gewisse Dinge so. Ich habe noch eine Frage für euch, die letzte für heute zu diesem Heldentypus. Und zwar, da hatte Thomas ja schon angedeutet, ich habe dann jetzt auch später verwiesen, es geht um das Begleittier. Ein Jäger und Tiere sind ja eng verbandelt und ich vermute, dass viele SpielerInnen, die Jäger spielen, das auch bedingen wollen, dass sie halt wirklich auch einen Wolf an der Seite haben und einen Jagdhund oder Falken oder ein Häher laut MSZ, wo ich erstmal nachgucken musste, was das überhaupt ist. Aber es ist ein schönes Tier und alle da draußen, die jetzt nachgucken, was Häher ist, viel Spaß dabei. Genau. Ja, wie steht ihr dazu? Also zu Tieren allgemein im Spiel und in Bezug auf Jäger, wie würdet ihr das erlauben? Unter welchen Bedingungen? Findet ihr das eher nervig oder gut? Weil es ist ja schon ein wichtiger Aspekt dieser Figur.
Es ist leider in meiner Erfahrung oft so ein Power-Gamer-Move, sich den Hund mit dem höchsten Schaden im Gebiss rauszusuchen und zu sagen, ich habe eine Attacke mehr in jeder Kampfrunde. Und das würde ich heutzutage auf jeden Fall irgendwie unterbrechen und unterbinden. Weil das, finde ich, ist nicht der Sinn von Begleittieren. Ich würde mir bei einer Jägerin und einem Jäger wünschen, dass das Tier nicht ein Werkzeug im Kampf ist. Ja, du hattest ja eben auch schon angesprochen, dass vielleicht Gamer aus dem einen oder anderen Spiel das so sehen könnten, sondern dass das Tier wirklich ein Begleiter sein soll, mit dem man eben auch freudvoll herumtollen sollte, um diese Aspekte mit auszuspielen. Und ich glaube auch, eine echte Jägerin würde niemals ihren Hund in den Kampf vorschicken.
Nee.
Hoffe ich.
Ja, einfach die Beziehung zwischen der Jägerin und dem Tier ist ja so innig, dass, also das sieht man ja bei Nalle Farnlieb, der Schwafelhelden, und ihrer Falkin Leni, dass, obwohl Grimm immer versucht, irgendwelche blöden Ideen ihr aufzuschwatzen, was Leni doch machen könnte, sie immer sagt, ich glaube nicht. Und ich finde, das ist halt auch schön, dass die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Tier ist ja ein wunderbares Narrativ auch. Also sehe ich genauso wie du, Powergaming. Bin ich eh kein Freund von, aber ja. Ich meine, bei D&D oder Dungeon Crawl Classics, klar, hol dir da so einen Eulenbär, der hinter dir herläuft, geht's richtig ab, so, ist gut. Aber bei DSA sehe ich das nicht so.
Ja. So ein Tier kann ja auch ein sozialer Türöffner total gut sein. Wenn ich eine Hündin oder einen Hund dabei habe, dann beschreiben, wie das Tier mal auf ein anderes Gruppenmitglied reagiert oder zugeht, weil der gerade jemand Trost braucht oder sowas. Und dann kommt man eher über das Tier ins Rollenspiel. Das wäre da mehr so mein Bedürfnis bei.
Ich sehe aber auch trotzdem auch eine Schwierigkeit, auch bei einem reinen Begleittier, was nicht im Kampf genutzt würde, sondern wirklich nur dabei ist, wie zum Beispiel eine Hündin, die mit dabei ist oder irgendwas anderes, weil dieses Tier ist immer da, die ganze Zeit. Und irgendwie muss man es auch als Spieler immer im Blick behalten, immer im Kopf behalten, aber ohne, dass es zu viel Raum einnimmt. Also klar kann man sagen, okay, immer wenn ich das Tier nicht erwähne, ist es halt da. Ja, aber wie reagiert es denn, wenn plötzlich in der Nacht irgendwo der Tumult losbricht? Wird dann plötzlich Alarm geschlagen? Brauchen wir überhaupt noch jemanden, der Wache steht, wenn wir doch jemanden haben, der das eigentlich viel früher hören, riechen würde oder so? Also, dass das halt das Begleittier nicht benutzt wird für sowas, sondern mehr für Rollenspielzwecke genutzt wird. Aber auch nicht so, okay, es ist jetzt ein halbes Abenteuer lang, es ist völlig egal gewesen, ob es jetzt da ist oder nicht. Es wurde nie angespielt, es war völlig egal, über welche Wege wir gegangen sind, welche Felsen wir hochgeklettert sind, das ging halt alles irgendwie. Und jetzt plötzlich, jetzt ist es wieder da und relevant. Und ach, ich habe es doch eigentlich die ganze Zeit dabei. Ja, das hat schon irgendwie funktioniert. Habe ich leider auch schon erlebt, vor allem mit Reittieren vor allem. Also das ist jetzt beim Jäger nicht so wahrscheinlich. Und da hatten wir auch ganz häufig, also damals in Mittelerde noch, immer und immer wieder zum Start, wenn man irgendwie unterwegs war, immer wieder ist, okay, wer hat denn jetzt eigentlich ein Pferd dabei? Du und du. Okay, wer sitzt denn jetzt auf und soll ich jetzt führen oder nicht? Und kannst du überhaupt reiten? Das war ein bisschen, also es ist schön, wenn man es hat, aber ich finde es schwierig, die Balance zu finden zwischen, es ist ein schöner Rollenspielaspekt und irgendwie ist der Fokus nicht da, wo er hingehört.
Es wird halt oft vergessen. Also ich vergesse die Tiere dann, es sei denn, die SpielerInnen sagen, oh, übrigens mein Hund kann ja das und das. Und das finde ich dann schade, weil natürlich dann einfach die Form verloren geht. Also es ist dann einfach quasi nur so ein One-Trick-Pony im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wie bei NPCs, die mitlaufen, die man vergisst. Ich habe ja auch schon, gerade bei den Schwafelhelden, manche NPCs, die habe ich dann nicht vergessen, Da hat der Greifax oft gesagt, ja, was ist denn mit Tasonius? So, ja, ja, stimmt ja. Das ist halt schwierig, weil es gibt schon so viel, worauf man achten muss. Was mich daran insbesondere, es stört mich nicht wirklich, ich finde es nicht so schlimm, ist aber, dass man natürlich als Meister auch die negativen Aspekte anspielen müsste. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spielerinnen übel aufstößt, weil man natürlich keine Kontrolle hat. Sprich, dein Vogel erschreckt sich und darum werdet ihr von den Gegnern gesehen. So, wie dichtest du das? Also ich meine, ich finde, das kann ja passieren oder der Hund knurrt oder so, wie auch immer. Und eigentlich müsste man das auch anspielen. Ich verstehe aber auch, dass man als Spieler das doof findet, dass man sagt, ja Moment mal, habe ich ja keinen Einfluss drauf. Ja gut, aber hast ja ein Tier dabei. Also dann hast du halt Dungeons oder auf dem Schiff oder im Kampf. Das sind alles, also ich bin kein Freund von Begleittieren, außer als Couleur oder vielleicht dann wie bei Grimm, da hat er sein Pferd, das hat er manchmal dabei und aber vor allen Dingen auch zu Hofe und zu Hause und besucht das dann und so. Das finde ich natürlich ganz, ganz schön so.
Könnte man einem Jäger oder einer Jägerin ein Begleittier geben, wenn die sagen, oh, das fände ich aber schon, das ist für mich ein wichtiger Aspekt dieses Charakters, dass man ein sehr frei lebendes Tier nimmt, also kein gezähmtes Tier wie ein Hund oder ein Falken, also einen gezähmten Falken, sondern vielleicht ein Fuchs, der über eine lange Zeit eine Bindung zu der Jägerin oder dem Jäger aufgebaut hat und immer abends zur Dämmerung einmal zum Gute-Nacht-Sagen kommt, wenn der Jäger sich an einem bestimmten Gebiet befindet. Es ist kein klassisches Begleittier, weil es begleitet, aber es ist trotzdem ein individueller Aspekt. Und wenn die Gruppe dann gerade in diesem Gebiet ist, könnte man eine wunderschöne Szene ausspielen, wenn man halt beschreibt so, ja, und die Dämmerung setzt ein und das Unterholz knackt ein bisschen, aber du weißt genau, Du kennst schon das Wesen, was da gerade aus dem Unterholz kommt. Die anderen sind vielleicht ganz schreckhaft und der Jäger weiß aber sofort, es ist alles in Ordnung. Ich kenne diesen Fuchs. Also sowas die Richtung.
Vielleicht ist es auch eine Frage von Nutzen und Aufwand, wenn man es runterbricht. Also wenn der Falke Erkundungsflüge machen soll, ist das ein erheblicher Nutzen für die ganze Gruppe. Und dann kann man auch unangenehme Dinge, finde ich, mit reinbringen, um das auszugleichen. Man könnte ja aber auch sagen, meine Jägerin hat einen Falken dabei und ja, ich mache die Wahrnehmungsprobe und ich kümmere mich um den Kram. Ich beschreibe aber, wie mir dieser Vogel bei der Jagd hilft, aber es ist letztlich die Probe des Charakters. Also rollenspielerzählerischer Fluff letztlich. Ja. So würde ich es, glaube ich, am liebsten handhaben.
Ich stimme dir absolut zu, so würde ich es am liebsten handhaben, müssen die Spielerinnen aber auch also machen, weißt du, das ist halt immer das Ding so, also ich klingt immer so, als würde ich Spielerinnen nicht mögen, aber ich finde halt immer, das gleiche Prinzip wie mit diesem, kenne die Pflanzen und so, wenn jemand sagt, ich möchte ein Tier haben, fände ich es schön, wenn der Mehraufwand nicht bei mir liegt, aber da sind wir bei Session Zero, beziehungsweise man kann ja darüber sprechen, wenn jemand sagt, oh, könnte ich mir mal einen weißen Wolf zulegen, dass man sagt, okay, lies die Regeln, achte drauf, kenn die Proben, kenn und bla 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 und so weiter, ne? Aber ich glaube, die beste Lösung, was heißt die beste, aber eine elegante Lösung ist wirklich so temporär, dass dieses Tier da lebt und man kennt es, aber jetzt läuft einem nicht die ganze Zeit hinterher und so. Das ist, glaube ich, ganz gut. Thomas, hast du ja gesagt, oder Jusi, ich weiß gar nicht, wer von euch, aber...
Ein weißer Wolf geht auf jeden Fall über den Fluff hinaus, obwohl er fluffy ist, aber ich glaube, das wäre was. Das.
Er ist fluffy, aber kein Fluff. Ja.
Herrlich.
Schön. Mit diesem wunderbaren Zitat, ein weißer Wolf ist fluffy, aber kein Fluff. Danke, Thomas. Möchte ich euch entlassen. Wir haben jetzt über den Jäger geredet, unsere Gedanken uns gemacht, ausgetauscht, ein bisschen was zum Besten gegeben. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch eure Meinung sagt. Ein paar von euch haben ja schon jetzt bei Facebook besonders und bei Discord, danke auch Corny, sich dazu geäußert. Aber wenn ihr diese Folge gehört habt, habt ihr bestimmt zwischendurch gedacht, aber das, aber dies, ihr habt jenes vergessen und das. Oder vielleicht sind euch noch Anekdoten von eurem eigenen Jägerspiel eingefallen. Schreibt es uns, wir greifen es in der nächsten Folge auf, wenn ich dran denke, beziehungsweise wenn es kein völliger Quatsch ist, was ihr schreibt, dann natürlich nicht. So, ein Spaß. Also Sepp, du kannst ruhig schreiben. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Es hat mich sehr gefreut. Danke an Josi, wie immer. Es war schön, mit dir zu sprechen. Und danke, Thomas, du hast das gut gemacht. Es war sehr interessant, deine Perspektive. Und ich hoffe, du machst das jetzt nicht zum letzten Mal.
Danke für die Einladung. Ich möchte jetzt sagen, es war mir ein inneres Wirselkraut pflücken.
Sehr schön. Sehr schön. Großer Würselkraut-Fan hier. Seht das schon. Ja, ich verabschiede mich schon mal von euch. Sag danke, Thomas. Danke, Josi. Danke an euch draußen fürs Zuhören, fürs Mitfiebern. Und mit Schwafelhelden geht's dann wie immer im April weiter und mit den Meistergesprächen dann auch am letzten Sonntag. Tschüss, bleibt gesund, rollt die Würfel. Bis dahin.
Ich übernehme gern einmal kurz die Verabschiedung. Und zwar mit den Worten von Daniel, der ja heute leider nicht dabei sein darf. Fex mit euch und von mir möge das Würfelglück euch hold sein.
So, ihr Lieben, ich lasse mir das Schlusswort natürlich nicht nehmen, aber noch einmal kurz von mir. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund, rollt die Würfel. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny. Und ja, danke euch. Und es geht, wie ich schon im Podcast gesagt habe, dann nahtlos weiter mit dem Streuner soll sterben und dann den Meistergesprächen am letzten Sonntag im April. Bleibt gesund, rollt die Würfel.